Unser Thema heute Morgen, es lautet wirksames Gebet. Das Gebet ist zusammen mit dem Lesen des Wortes Gottes die wichtigste geistliche Disziplin eines Christen. Gebet bedeutet, mit Gott zu reden, ja Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben. Und wahrscheinlich hat jeder von euch schon Predigten oder Vorträge zum Thema Gebet gehört. Die meisten von euch haben sicherlich auch schon gute Bücher zum Gebet gelesen. Aber wer von euch würde sagen, ich bin absolut zufrieden mit meinem Gebetsleben? Und ja, also, wenn du mich fragst, vielleicht neige ich dazu, etwas zu viel zu beten. Nein, irgendwie gehört das Gebet zu den schwierigsten und umkämpftesten Pflichten des Glaubens. Du rauschst in den Tag und findest keine Ruhe zum Beten und wenn du dann irgendwann Zeit nimmst, dann fliegen deine Gedanken so schnell fort und du hast das Gefühl, du kommst überhaupt nicht voran und dann betest du für deine Freunde und für deine Familie, für deine Gemeinde, aber dein Herz bleibt kalt und irgendwie teilnahmslos, als wärst du gar nicht wirklich dabei und du betest weiter, aber fängst an zu zweifeln, ob Gott auch wirklich handeln wird. Und du denkst an die Bitten, die du vorgebracht hast und trotzdem hat sich nichts verändert. Und vielleicht schleppst du dich durch deinen Alltag und weißt, mein Gebetsleben ist so arm und so schwach und ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich sehne mich danach, dass sich das ändert. Nun, mein Ziel heute Morgen ist nicht über Gebetsarmut zu klagen. Und auch nicht eine Formel zu präsentieren, mit der Gebet ganz einfach klappt. Aber wenn es dem Herrn gefällt, möchte ich uns alle heute Morgen aufrufen zu beten, erinnern zu beten, ermutigen zu beten und wenn möglich vielleicht auch einige Hindernisse abbauen, die uns das Gebet schwer machen. Dabei gibt es zwei Gefahren, die ich selber schon häufiger erlebt habe, wenn jemand über das Gebet lehrt. Die eine Gefahr ist absolute Überforderung. Ja, wenn über Georg Müller oder David Brainerd gelehrt wird und wie viel kräftiger und beständiger ihr Gebetsleben war oder über Jakobus selbst, der Kamelknie genannt wurde in seiner Zeit, weil er so viel auf Knien betete. Oder wenn wir hören, wie die Reformatoren wie Martin Luther oder Johannes Calvin mehrere Stunden am Tag konzentriert und leidenschaftlich beteten, dann kann das alles richtig und lehrreich sein, aber auch entmutigen. Ja, irgendwie völlig erschlagen. Wenn das der Maßstab ist für ein gesundes Gebetsleben, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Wie soll ich denn da jemals hinkommen? Und du denkst hinterher, ich bin einfach nicht so stark, so geistig, so heilig wie diese Männer. Bei dem Maßstab, da bin ich völlig entmutigt. Da bin ich völlig überfordert. Die zweite Gefahr ist, wenn das Gebet als etwas gelehrt wird, das eigentlich ganz leicht und ganz einfach ist, wenn man es nur nicht zu ernst nimmt. Rede einfach mit Jesus wie zu deinem besten Kumpel. Sprich einfach laut, was dir gerade durch den Kopf geht. Gott kümmert sich nicht um irgendwelche Benimmregeln. Einfach frei von der Leber raus. Du kannst einfach so mit ihm reden. Und dann wird mit Gott geredet, als wäre er eine Freundin beim Shoppen oder ein Kumpel, vor dem du heute das letzte Fußballspiel kommentierst. Beides kann uns abhalten vom wahren Gebet. Von wahrer Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und ich bin wirklich beeindruckt und selbst erfrischt und ermutigt, in welch wunderbarer Weise Jakobus, der Kamelknie genannt wurde, in unserem Text auf das Gebet eingeht. Er schafft es gleichzeitig, die Verzagten aufzurichten, als auch die Leichtfertigen zu ermahnen. Darum schlag doch mit mir auf, Jakobusbrief, Kapitel 5, und wir lesen die Verse 16 bis 18. Jakobusbrief, Kapitel 5, ab Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde, 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Anhand dieses Textes wollen wir nun 3 Fragen behandeln, die uns vielleicht hindern zu beten oder entschlossener zu beten. Die erste Frage lautet, ist Gebet wirklich wirksam? Das ist eine Frage, die kommt fast automatisch. Jeder von uns hat schon mal darüber nachgedacht. Ist Gebet wirklich wirksam? Verändert Gebet etwas oder macht es eigentlich überhaupt keinen Unterschied? Jakobus erkennt die Bedrängnisse, die Nöte, die Streitigkeiten, die Kämpfe der Christen, an die er schreibt. Und offensichtlich kam bei den Christen diese Frage auf, wieso passiert nichts, wenn wir beten? Wir sind in Not, wir haben Schwierigkeiten. Ist Gebet überhaupt wirksam? Und Jakobus antwortet sehr, sehr deutlich. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Gleich mit 3 Worten betont er den Nutzen des Gebets. Es vermag etwas, also es ist stark oder kräftig, etwas zu tun. Aber nicht nur etwas, sondern viel heißt es hier. Viel, auf allerlei Weise, in vielfacher Hinsicht ist das Gebet stark. Und dann fügt Jakobus noch ein Wort an, das betont, ein Gebet, es arbeitet, es bringt etwas hervor, es bewirkt eine Veränderung. Ein hervorragendes Beispiel für die Wirksamkeit des Gebets ist das Leben von dem alttestamentlichen Propheten Elia. Und darauf geht Jakobus hier ein. Sein Dienst beginnt, als er in 1. Könige 17 dem bösen König Ahab zunächst das Gericht Gottes ankündigt. Für die Sünde des Königs und des ganzen Volkes Israel. Elia lebte in einer Zeit, als das Volk Israel geteilt war. Und gerade im Nordreich, wo er tätig war, haben sich die Könige von dem wahren Gottesdienst abgewandt und dem Gott Israels auf selbstbestimmte Weise gedient. Haben sich selber irgendwelche Götzenbilder gemacht und Leute zu Priestern eingesetzt, die Gott niemals bestimmt hatte. Und sie achteten nicht mehr auf das, was die Bestimmungen des Herrn waren, sondern wie sie selber gerne Gottesdienst feiern wollten. Und mit der Zeit wandten sie sich nicht nur von dem Wort Gottes ab, sondern auch ganz von dem lebendigen Gott und beteten die Götzen der Nachbarvölker an. Und eine besondere Strafe, die Gott schon unter Mose angedroht hatte, wenn sich das Volk Israel von seinen Geboten abwenden und anderen Göttern dienen sollte, war Trockenheit. Gott wird dann den Regen zurückhalten und das Land bringt keine Frucht hervor. In 1. Könige wird es nicht genauer beschrieben, aber Jakobus weiß über Elia, er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Diese Strafe, die Gott angekündigt hatte, sie wird wirksam durch das Gebet von Elia. Und tatsächlich, es hört auf zu regnen, nachdem Elia für dieses Strafgericht betete. Das wird allerdings auch für Elia unbequem. Gott sendet ihn an einen Fluss Krit, wo er durch ein Wunder von Raben täglich mit Brot und Fleisch versorgt wird. Auch das ist ein Wunder. Raben kümmern sich eigentlich nicht so viel um andere, sondern eher um sich selbst. Als der Fluss vertrocknet, soll er in das Gebiet Sidons gehen, wo er von einer Witwe versorgt wird, die eigentlich schon keine Lebensmittel mehr hat, sondern denkt, sie müsste sterben. Doch durch ein Wunder Gottes wird das Öl im Krug und das Mehl im Topf nicht leer. Und als daraufhin ihr Sohn krank wird und stirbt, dachte die Witwe, Gott straft sie für ihre früheren Sünden. Doch so war es nicht. Elia betet leidenschaftlich und das Kind wird wieder lebendig und die Frau glaubt. Auf den Befehl Gottes hin geht Elia wieder nach Israel, ruft den König und das Volk samt allen Götzenpriestern zum Berg Karmel. Die Priester sollen zu Baal, ihrem Götzen, um ein Feuerzeichen beten und Elia wird zu dem Gott Israels beten. Trotz all ihrer Mühen und ekstatischen Tänzen gibt es keine Antwort des Götzen. Aber der wahre Gott antwortet auf Elias Gebet. Und ein Feuer vom Himmel verzehrt das Opfer und den Altar. Daraufhin tut das Volk Buße. Und Elia betet um Regen. In unserem Text lesen wir, und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Aber Ahabs böse Frau, Isabel, will Elia töten. Auf der Flucht stärkt ein Engel Elia mit Brot und Wasser und gibt ihm beständige Kraft zum Laufen. Später streckt ein Feuer auf Elias Wort hin zweimal 50 Soldaten nieder, die ihn fassen wollten. Zuletzt wurde er durch feurige Wagen in den Himmel aufgenommen. Dieser Mann erlebte Wunder und spektakuläre Gebetserhörungen. Wie kaum jemand vor oder nach ihm. Ja, wenn wir diese Geschichten lesen, dann sehen wir, oh, Gebet ist wirksam. Da war ja alles in Bewegung. Alle Bereiche des Lebens irgendwie betroffen. Aber vielleicht hast du auch schon mal für trockenes Wetter gebetet, weil du zelten wolltest und es regnete trotzdem. Oder du hast gebetet, dass deine Kopfschmerzen aufhören und es wurde nicht besser. Will Jakobus uns aufrufen, mit Gebet das Wetter und die Lebensmittelversorgung und Gesundheit und Feuerblitze zu beherrschen? Nun, die Geschichte von Elia lehrt uns zunächst, was für eine große Wirkung das Gebet haben kann. Ja, hier greift das Gebet auf wundersame Weise, auf kräftige Weise in Lebensbereiche und in Dinge ein, auf die der Mensch eigentlich keine Kontrolle hat. Wir Menschen können viel kontrollieren und beeinflussen, aber das Wetter ist gerade eines der Sachen, die wir nicht beherrschen. Wir können auch nicht mal die Wettervorhersage richtig machen für eine Woche. Und Elia betet und es bleibt für 3,5 Jahre trocken. Jakobus, er bezeugt also das große Ausmaß, was wirksames Gebet haben kann. Elias Gebet führte zu einem Effekt auf das Wetter, auf Gesundheit, auf Lebensmittelversorgung und all das. Ja, Gebet ist wirklich kräftig, erstaunlich, wenn wir die Geschichten von Elia lesen. Doch die Erfahrungen Elias lehren uns mehr über die Wirksamkeit des Gebets, als es auf den ersten Blick scheint. In den Gemeinden, an die der Jakobusbrief ging, waren die Geschichten sehr vertraut. Von Kind an lernten die Juden diese Geschichten. Welche Wirkung hatte denn das Gebet Elias? Welche Wirkung hatte das Gebet? Ehrlich gesagt, es ging nicht um das Wetter. Es ging bei Elias Gebet um das Volk, um Menschen und ihr Verhältnis zu dem lebendigen Gott. Es ging um Sünde und um Buße und um Glauben in dem Gebet Elias. Das Gebet, es war eine Strafe für die Sünde des Volkes und ein Mittel, sie zur Buße und zum wahren Glauben zu führen. Die Wirkung des Gebets war, dass das Volk auf dem Berg Karmel bekannte, nachdem es 3,5 Jahre Dürre war und Gott Feuer vom Himmel geschickt hatte auf das Gebet Elias, dass das Volk bekannte, der Herr, er ist Gott. Und sie richteten die falschen Propheten und die falschen Priester hin. Das war die Wirkung des Gebets. Das Gebet ist kräftig und wirksam, weil Gott allmächtig ist und jeden Tag auf vielfache Weise wirkt nach seinem Willen und Ratschluss. Aber die Gläubigen, sie sollen daran Anteil haben, was Gott tut. Und das sprengt unsere Vorstellungskraft. Wenn wir über die Wirksamkeit des Gebets denken, dann denken wir über unseren Alltag, über all die Erleichterungen, die so kleine Wunder tun könnten. Wenn Jakobus über die Wirksamkeit des Gebets spricht, redet er von etwas anderem, von etwas Größerem, dass wir durch Gebet hineingenommen werden in die wirksame Kraft Gottes auf dieser Welt, in das Handeln Gottes, wie er wirkt. Matthew Henry, er schreibt, wenn Gott eine große Gnade für sein Volk bestimmt, dann ist das Erste, was er tut, sie ins Gebet zu leiten. Es geht beim Gebet nicht darum, wie werde ich der mächtigste Mensch, der die Elemente der Welt nach eigenem Willen beherrscht. Beim Gebet geht es nicht um deine Macht. Das ist eine gottlose und böse, ja okkulte Vorstellung, die teilweise bis in christliche Kreise vordringt. Sie erinnert mehr an Esoterik, wo man irgendwie Kontrolle über alle möglichen Mächte erhalten will. Beim Gebet geht es um die Macht Gottes und eine Gemeinschaft mit ihm. Und wie Gott dich gebraucht in seinem Wirken. Und wie er dir hilft, dich von dem abzubringen, was die Gemeinschaft mit ihm hindert. Jakobus, er warnte bereits in Kapitel 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts. Das war also wirklich eine Not, die Jakobus auch mitgeteilt wurde. Ihr bittet und empfangt nichts. Warum? Weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das Gebet ist keine magische Formel, damit du bekommst, was du willst, damit du das Wetter, deine Finanzen, deine Gesundheit und das Unglück deiner Gegner bestimmen kannst. Und dennoch ist das Gebet absolut wirksam. Und zwar für jeden Zweck von echter und guter Bedeutung. Klar, jeder Wunsch kann irgendwie in der Form eines Gebets geäußert werden. Gott, ich will 6 Richtige beim Lotto. Gott, schenke mir ein neues Auto. Nur um irgendwelche sündigen oder sinnlichen Begierden zu befriedigen. Aber das wahre Ziel des Glaubens und auch des Gebets ist es, wahre Gemeinschaft mit Gott zu haben. Mit hineingenommen zu werden in die Welt Gottes, in sein Wirken, in seine Ziele, in seine Absichten. Und die Gemeinschaft mit Gott, sie drängt sündige Leidenschaften zurück, aber fördert echte Reinheit des Herzens und eine geheiligte Gesinnung, dass wir lernen zu lieben, was Gott liebt und zu hassen, was Gott hasst, dass wir uns danach sehnen, was gut ist und heilig ist und nicht das, was uns schadet und was Gott verunehrt. Das hohe Ziel ist die Rettung und das ewige Heil von Gott und ewige Gemeinschaft mit ihm. Wenn du die Bibel liest oder auch die Kirchengeschichte studierst, dann wirst du nicht auf die Idee kommen, dass du durch Gebet deinen Körper vor allen Krankheiten schützen kannst, dass du keine Schwierigkeiten mehr erlebst, dass du dich vor nichts mehr ängstigen oder sorgen musst, dass du durch Gebet zu Reichtum und Ansehen kommst. Das sind Irrlehrer, die irgendwelche Stellen aus der Bibel herausnehmen und völlig uminterpretieren, um solch eine falsche Hoffnung zu geben. Ja, solch eine sündige und sinnliche Hoffnung. Aber das Gebet ist nicht dafür wirksam, dich zu einem weltlich gesinnten, stolzen Lebemann zu machen. Als die Jünger Johannes und Jakobus ziemlich ärgerlich waren über die Samaritaner, da wollten sie wie Elia. Was wollten sie beten? Oh, wollen wir beten, dass Gott Feuer vom Himmel schickt? Und Jesus weist sie hart zurecht. Es ging nicht darum, dass sie nicht genug geglaubt hätten. Oh, sie dachten, wenn wir beten, dann kommt sicherlich Feuer vom Himmel. Aber Jesus, er weist sie zurecht. Wisst ihr nicht, wessen Kinder ihr seid? Ist euch eigentlich bewusst, Mit was für einer Herzenshaltung ihr hier gerade betet? Ein alter englischer Prediger, er schreibt, bete in Bezug auf besondere Schwierigkeiten und Ängste. Das Gebet wird nicht nur wirken, indem es göttliches Licht und Führung bringt, sondern uns auch dazu bringen, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, uns über die Ängste zu heben. Bete bezüglich deiner christlichen Dienste, die du tust, und das Gebet bewirkt die Schärfung deines Schwertes, die geistliche Fähigkeit für deinen Dienst. Wir denken zu viel an das Bekommen durch Gebet. Wir müssen vielmehr über die Wirkung des Betens nachdenken. Ja, Gebet vermag viel in seiner Wirkung. Aber es ändert nicht Gottes Ratschluss oder manipuliert sein Handeln. Gott gibt nicht dem Beter die Zügel in die Hand. Das ist ein falsches Verständnis von der Macht des Gebets und es macht uns eher zu Baals Priestern als zu Dienern des lebendigen Gottes. Aber ja, Gott wirkt mächtig durch Gebet. Aber stell dir vor, Elia betete nicht um Trockenheit, weil er eine Grillparty schmeißen wollte, sondern weil Gott selbst das Gericht über Israels Sünde beschlossen hat. Und Elia betete nicht um Feuer auf dem Karmel, weil er dachte, so kann ich mal eine schöne Demonstration meiner Macht geben. Oder um Gott auf die Probe zu stellen, sondern vor dem Altar auf dem Berg Karmel, da betet er, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Elia betete das, wozu Gott ihn beauftragt hat. Elia betete für das, was Gott ihm gesagt hat, was Gott ihm versprochen hat. Elia betete nicht für Regen, weil er dachte, so jetzt reicht es mir genug mit der Trockenheit, sondern es steht geschrieben, und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Dürre, geh hin, zeige dich Ahab, und hört einmal, ich will Regen geben auf den Erdboden. Das sagt nicht Elia, das sagt Gott zu Elia. Daraufhin betet Elia, gib doch Regen. Die Wirksamkeit des Gebets ist geknüpft an das Wort und die Verheißungen und das Handeln Gottes. Einem souveränen Gott. Es geht um die Ziele und Aufgaben Gottes in dieser Welt. Um das, was er wirkt und handelt zu seinem guten Zweck und Ziel. Und wenn du betest, wirkt Gott mit dir und durch dich. Es geht um deine Beziehung mit Gott und um die Weise, wie Gott dich gebraucht, um ein Zeugnis oder eine Ermahnung oder eine Ermutigung für andere zu sein in dieser Welt. Ja, nicht zuletzt ist das Gebet wirksam in uns. Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, das ist Gott, der über alles hinaus zu tun vermag. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Gottes Kraft ist nicht gebunden an unser Gebet. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott wirkt in uns, sogar über das hinaus, was wir bitten oder verstehen. Aber eben auch gerade durch das Gebet. Dadurch, dass wir unsere Nöte und Anliegen, unsere Sorgen vor ihm bringen. Aber auch, indem wir ihm Dank sagen, ihn loben für das, was wir sehen, was wir erfahren und erleben mit ihm. Die Kraft und das Vermögen des Gebets kommt von Gott. Und er wirkt kräftig über unser Bitten hinaus. In uns, durch uns. Aber immer zu seiner Ehre. Durch Gebet zwängen wir Gott unseren Alltag nicht auf. Ja? Hier Gott, deine Aufgabe, übernimm das mal für mich. Sondern durch Gebet bitten wir ihn, unseren Alltag durch seine Gnade zu heiligen und hineinzunehmen in sein Wirken. Zu gebrauchen für seine heiligen Zwecke. Gebet missbraucht nicht Gottes Kraft für unsere sündigen Zwecke, sondern durch Gebet heiligt Gott unsere Sorgen und unsere Nöte und unsere Situation und unseren Alltag für seine guten und heiligen Zwecke. Sodass wir um seine Gnade bitten können, damit wir leben, wie es ihm gefällt und wie es zum Nutzen ist in diesem Leben. E.M. Bounds, er schreibt in dem Klassiker Kraft durch Gebet: Die Gemeinde des Herrn braucht heute nicht neue Organisationen, nicht noch mehr Methoden, sondern Männer vom Heiligen Geist gesalbt und mit seiner Kraft ausgerüstet, nämlich Männer des Gebets. Männer, die im Gebet kraftvoll sind. Der Heilige Geist fließt nicht durch Methoden, sondern durch Menschen. Er salbt keine Verwaltungsapparate, noch gibt er ihnen Kraft. Er heiligt keine Pläne, sondern Menschen des Gebets. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das Gebet, das auf Gottes Wort hin und aus der Beziehung zu ihm hin gebetet wird, das ist kräftig über alle Elemente und Mächte hinaus, weil Gott uns hineinnimmt in sein Wirken. Kräftig und wirksam, selbst die größten Wunder zu bewirken. Und das ist nicht 3,5 Jahre Dürre oder Feuer vom Himmel, sondern dass wir Gnade und neues Leben finden dürfen, obwohl wir Sünder sind. Und dass Glauben bewahrt wird, trotz aller Widerstände in diesem Leben. Nun die zweite Frage: Kann auch ich wirksam beten? Okay, vielleicht verstehen wir, okay, Gebet kann wirklich wirksam sein. Und es gibt Leute in der Kirchengeschichte, in der Bibel, die haben gebetet und alles hat sich verändert. Aber vielleicht fragst du dich, aber trifft das überhaupt auf mich zu? Kann auch ich wirksam beten? Jakobus, er sagt noch etwas, was zunächst einmal irritieren kann. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Aha. Werden meine Gebete vielleicht nicht erhört, weil ich kein Gerechter bin? Bewirken die Gebete von Normalchristen vielleicht nur ein bisschen, aber die Gebete von besonders Heiligen viel mehr? Nun, zunächst einmal müssen wir tatsächlich eine Sache betonen hier. Gott hört nicht auf das Gebet von Ungläubigen. Oder solche, die bewusst in Sünden leben. Gleich im ersten Kapitel in Propheten Jesaja, da sagt Gott über das Volk, das überhaupt nicht mehr nach ihm fragte: Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Ja, es gibt einen Zustand, wo Gott sagt, ich höre nicht auf euch. Ich wende mich ab. Und in Sprüche 28, Vers 9 steht, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, also vom Wort Gottes, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Etwas, was Gott verabscheut. Es gibt einen Zustand des Menschen, da sagt Gott, ich höre noch nicht einmal zu, wenn du betest. Verabscheue dein falsches Schauspiel, deine sündigen Lüste, deinen dreisten Spott. Wenn du groß und stolz betest und meinst nur dich selbst, geh weg von mir. Ich will dein Gebet gar nicht hören. Ja, diesen Zustand gibt es. Und die Bibel spricht häufiger davon. Unsere Sünde ist wie eine Mauer, die uns von Gott trennt. Gott ist kein Diener der Menschen, der versucht, auf alle Bitten irgendwie zu antworten. Gott ist ein gerechter Richter. Und von Natur aus sind wir Menschen Feinde Gottes, weil Gott gerecht ist und wir sind es nicht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Wir haben gesündigt, unsere Ohren von seinem Wort, von Gottes Wort abgekehrt, wie das Volk Israel zur Zeit Elias. Wir haben uns selbst Götzen gefertigt, die uns unsere Wünsche erfüllen sollen nach Reichtum und Gesundheit und Ruhm. Und wenn du nicht hören willst, was Gott dir zu sagen hat in seinem Wort, glaube nicht, dass Gott auf dein Gebet achten wird. Aber es gibt ein Gebet, auf das hört Gott, egal wie sündig und verdorben dein Leben ist. Bete so: Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott, bitte vergib mir meine Sünde. Jesus gebraucht es als ein Beispiel eines Gebetes von einem bekannten Sünder, einem Zöllner. Und er sagt, der Mann, der so betete, er ging gerechtfertigt heim. Das ist ein großes Wort, gerechtfertigt. Es bedeutet für gerecht erklärt. Alle seine Sünden wurden ihm vergeben. Vor den Augen Gottes wird er behandelt wie einer, der nichts Falsches getan hat. Und das ist auch, worum es Jakobus hier geht. Der Gerechte, dessen Gebet viel vermag, ist kein super frommer, sondern ein gerecht gesprochener. Das bedeutet, jemand, der an Jesus glaubt, ist ein Gerechter. Nicht, weil du keine Sünden hast. Nicht, weil du so ein strahlendes Vorbild bist in deinem ganzen Leben, dass Gott beeindruckt ist von dir. Sondern weil du deine Sünden bekannt hast und an Jesus vertraust. Denn Jesus ist völlig sündlos und gerecht, aber er gab sich selbst freiwillig in den Tod. Er starb am Kreuz, der Gerechte für Ungerechte, heißt es im Wort Gottes. Er beugte sich selbst unter die Strafe Gottes, nicht weil er es verdient hätte, sondern er trug die Sünden der Gläubigen. Er ist zum Stellvertreter geworden. Er hat unseren Platz eingenommen. Und noch am Kreuz betete er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und zu dem Dieb am Kreuz, der seine Sünden erkannte und an Jesus glaubte, sagte er: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weil Jesus, der Gerechte, für Sünder starb und den gerechten Zorn Gottes erlitt, darf jeder, der Jesus vertraut, wissen: Jesus hat meine Sünden genommen. Und ich darf seine Gerechtigkeit haben. Jeder, der an die rettende Botschaft der Gnade von Jesus glaubt, der ist ein Gerechter, nämlich gerecht gesprochen durch die Gnade Jesu Christi. Gehörst du zu denen? Gehörst du zu denen, die sagen können: Ich bin gerecht durch Jesus Christus? Nun, dann gilt dieses Wort dir. Und wenn du es nicht bist, dann versuch nicht durch irgendwelche Leistungen oder Werke etwas zu bewirken, damit Gott sich dein Gebet anhören muss. Sondern dann bete wie der Zöllner: Gott, sei mir Sünder gnädig. Bitte vergib mir meine Schuld. In Vers 16 ruft Jakobus die Christen auf, ihre Sünden einander zu bekennen und füreinander zu beten. Denn viel vermag des gerechten Gebet. Die Gerechten sind also solche, die vorher ihre Sünden einander bekannt haben. Es sind nicht Sündlose oder besonders Heilige, aber es sind solche, die an Jesus glauben und darum Vergebung kennen und aus Gnade leben und so füreinander beten können. Aber Jakobus ergibt uns noch eine ganz erstaunliche Bestätigung. In Vers 17: Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig. Wörtlich kann man übersetzen: ein Mensch gleicher Leiden oder gleicher Empfindungen wie wir. Elia ist einer der größten Propheten in der Bibel. Gott gebrauchte ihn für erstaunlich mächtige Wunder. Aber Elia war nicht fehlerlos. Als der Sohn der Witwe starb, da war er selbst völlig aufgewühlt und er fragt im Gebet: Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Ja, Elia war geplagt, war bewegt von solchen Fragen. Gott, du kannst doch nicht so was Böses tun. Dieser Witwe. Als Isabel ihn umbringen will, da kriegt er große Angst und er flieht ängstlich. Er fühlt sich so allein und ist so schwermütig, dass er sogar betet: Es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Er war so verzweifelt und er erkannte auch seine eigene Sünde, dass er sagte: Gott, töte mich. Lass mich sterben. Ich will nicht länger leben. Ich merke, ich bin auch nicht besser als meine Vorfahren. Komm, streck mich einfach nieder. Und wisst ihr was? Das Gebet hat Gott nicht erhört. Von diesem mächtigen Beter, dieses Gebet hat Gott nicht erhört. Sondern Gott stärkte ihn durch einen Engel und führte ihn in seine Gegenwart. Elia irrte sich. Er dachte, er wäre der einzige gläubige Diener Gottes, der noch übrig geblieben ist. Aber Gott erklärt ihn: Du hast dich leicht verzählt. Elia, ich habe noch 7000 übrig gelassen. Elia war ein Mensch, der genauso angefochten, genauso verzweifelt, genauso allein, genauso kraftlos, genauso niedergeschlagen, genauso verunsichert war, wie wir es oft sind. Er war nicht irgendwie dieser kühle Stein von Mensch, der sich durch nichts irgendwie irritieren ließ, der sich durch nichts bewegen ließ, der einfach immer ganz klar den Fokus hatte, sich durch nichts ablenken ließ. Nein, so war er nicht. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Aber dennoch war sein Gebet so enorm mächtig, so wirksam, weil Gott diesen Menschen gebrauchte. Weil Gott Elia gebrauchte für sein Wirken. Und darum schau nicht nur darauf, wie groß die Gebetsgiganten waren oder wie klein oder unstetig du bist. Schau auf Gott, der auf das Gebet der Gläubigen Acht gibt und uns es kräftig gebrauchen kann. Trotz all unserer Schwachheiten. Ja, wir können alle unsere Nöte, all unsere Ängste, all unsere Sorgen, all die Schwierigkeiten, auch unseres Alltags, wir können sie vor ihm bringen. Mit der Bitte: Herr, forme mich, stärke mich, gebrauche mich, richte mich in rechter Weise aus. Bete zu Gott. Ob auf dem Berg Karmel oder unterm Ginsterstrauch, ob in der Wüste oder im fruchtbaren Land, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Gerechter und dein Gebet vermag viel. Wenn du durch Jesus mit Gott verbunden bist, dann ist dein Gebet wirksam. Wirksam. Lass dich hineinnehmen in das mächtige Wirken Gottes. Und zuletzt, drittens, worauf sollte ich achten, um wirksam zu beten? Und hier will ich ein paar ganz praktische Hinweise zum Gebet geben. Wie sollen wir beten? Was sollten wir konkret bedenken, um wirksam zu beten? Jakobus schreibt über Elia: Er betete inständig. Inständig ist eine gute Übersetzung eines besonderen Stilmittels. Wenn in der Bibel etwas besonders betont wird, etwas besonders bestärkt wird, unterstrichen wird, dann wird es öfters mit einer besonderen Wiederholung getan. Jesus sagt zum Beispiel vor dem Abendmahl: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das soll natürlich heißen, er hat sich ganz besonders danach gesehnt. Und ebenso heißt es hier, und mit Gebet betete er. Eine Doppelung, ja. Mit Gebet betete er, wie denn sonst? Aber Jakobus sagt, nein, er betete wirklich mit Gebet. Das, was er tat, war ein intensives Gebet. Er betete nicht einfach so daher, er sagte nicht einfach nur ein paar Worte auf, sondern er betete ernsthaft, er betete bewusst, er betete intensiv, ja, er betete inständig. Jesus warnt uns davor, einfach nur daher zu plappern, als ginge es um die Wortanzahl oder um Lippenbewegungen. Nein, das Herz soll mit dabei sein. Wir sollen wirklich Gott suchen. Bete bewusst und ernsthaft. Bete mit Gebet, nicht nur mit Worten. Meine, was du betest. Bringe deine Anliegen vor dem Herrn. Und in 1. Könige 18, Abvers 42 erfahren wir dann auch noch etwas genauer, wie Elia konkret für Regen betete. Ich lese es einmal vor. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinaus und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin. So 7-mal. Und es geschah beim 7. Mal, da sagte er, siehe eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Hier lernen wir ganz praktisch einige Dinge. Zum einen, bete demütig. Bete demütig. Elia beugt sich nieder mit dem Gesicht zwischen seine Knie. Und es kommt hier nicht auf eine bestimmte Körperhaltung an. Dein Gebet wird nicht wirksamer, ob du auf den Knien bist oder stehst oder sitzt oder liegst. Aber deine Herzenshaltung sollte genau diese sein. Beuge dich mit deinen Kopf zwischen deine Knie. Beuge dich vor dem lebendigen und souveränen und allmächtigen Gott. Elia betet nicht stolz und selbstbestimmt, sondern er macht sich klein vor Gott. Und er weiß, er ist klein vor Gott. Es ist nicht seine Kraft, es ist die Kraft Gottes. Und er bittet ehrfürchtig. Er bittet demütig vor Gott. Bete demütig. Wenn du gläubig bist, dann darfst du zuversichtlich zu Gott treten, als deinem Vater. Ja, aber einen Vater, den du ehrst und würdig respektierst. Bete demütig. Mit Gebet befiehlst du Gott nicht, was er zu tun hat, sondern du bittest ihn, Herr, nimm dich meiner an. Nimm dich dieser Situation an. Bitte demütig. Und bete gehorsam. Elia betet nicht um sündige Wünsche, sondern um das, was Gott angekündigt hat und was Gott geben wollte. Ich will Regen geben, sagte Gott zu ihm. Also betete Elia für Regen. Er musste Gott nicht umstimmen oder manipulieren, sondern er betete für das, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er betete für das, wovon er wusste, das will Gott wirken. Und so lässt er sich hineinnehmen in das Handeln Gottes. Und in vielen Situationen wissen wir nicht genau, was Gott schenken will. Was ist hier das, was Gott will? Aber gerade da können wir beten, Herr, wenn du willst, so schenke doch Genesung. Herr, wenn du willst, so bewahre uns doch in dieser Situation. Und wenn Gott in seinem Wort eine klare Verheißung gegeben hat, was er tun will, was er verspricht zu tun, dann können wir mit großem Freimut, aber im Gehorsam uns darauf berufen. Herr, du hast gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns unsere Sünden vergibst. Darum, Herr, beten wir, vergib uns doch unsere Schuld. Reinige uns von all unserer Ungerechtigkeit. Herr, du hast gesagt, du schenkst Weisheit, wem Weisheit mangelt. Herr, wir bitten dich, schenke Weisheit. Herr, du hast gesagt, wir sollen hinzutreten, um die Gnade der rechtzeitigen Hilfe zu empfangen. Herr, hier stehen wir. Bitte schenke uns Gnade für diesen neuen Tag. Rüste uns doch zu, Herr. Hilf uns, dass wir die Aufgaben und die Verantwortungen von diesem Tag erfüllen können, zur Ehre deines Namens. Bete gehorsam. Bete von dem, was du weißt, was Gott gefällt. Und da, wo du es nicht weißt, bete um Einsicht und dass du dich dem Willen Gottes unterordnen kannst. Außerdem, bete gläubig. Elia, er sagte zu seinem Knecht, halte Ausschau. Halte Ausschau. Er glaubte an die Kraft Gottes. Er glaubte, dass Gott handeln wird. Und selbst als die Wolke noch ganz klein war, zweifelte Elia nicht, sondern handelte. Ja, wir sollen nicht zweifeln, hin und her gewogen sein. Oh, vielleicht bringt das Gebet dir doch nichts. Nein, bete gläubig. Bete in dem Vertrauen, Gott weiß darum. Und Gott wird handeln. Gebet ist wirksam. Bete im Glauben an Gott und im Vertrauen, dass Gott das Gebet, ja auch dein Gebet, wirksam gebrauchen mag, um zu handeln. Glaube nicht an deine Tugend, an deine schöne Wortwahl, oder wenn ich das so formuliere, dann muss Gott ja hören. Glaube nicht an deine leidenschaftlichen Emotionen, wenn ich nur genug weine. Das klappt bei meinem Vater auch, also klappt es vielleicht auch bei Gott. Nein. Glaube an Gott. Glaube, dass er es gut meint. Dass er Kraft hat zu handeln. Dass er wirkt. Er ist der Hörer des Gebets. Und bete beständig. Von Elia lesen wir, wie er 7-mal seinen Knecht schickt und trotzdem immer wieder weiter betet. Wir geben so schnell auf im Gebet, weil wir zweifeln, ob es oder es uns irgendwie unangenehm wird, oder wir es einfach vergessen, weil es uns nicht mehr so wichtig ist. Dabei wirkt Gott auch oft durch Zeiten des Wartens. Bete beständig. Auch ein noch nicht erfülltes Gebet ist wirksam. Und schließlich, handle nach deinem Gebet. Als Elia zu Ende gebetet hatte, da band er sich seinen Gürtel hoch, um tätig zu werden, um loszulaufen. Wenn du für etwas betest, bleib auch nach dem Gebet nicht passiv. Bete für deinen Bruder, aber zeige ihm auch Liebe. Bete für Bewahrung, aber begib dich nicht unnötig in Gefahr und versuche Gott nicht. Lebe ein Leben, das zu deinem Gebet passt. Wirke in diesem Leben zur Ehre Gottes und in der Kraft und Weisheit, die er schenkt. Lass dich hineinnehmen in das wirksame Handeln Gottes durch die köstliche Disziplin des Gebets. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lass uns beten.